das, wovon du wirklich überzeugt bist, das wird dein Leben bestimmen. Wenn du überzeugt bist, die Welt geht in diesem Jahr unter, dann wird das sicherlich bestimmen, wie du lebst. Wenn du denkst, ich habe noch 70 Jahre zu leben, locker, dann prägt das auch, wie du lebst. Ja? So, wovon wir wirklich überzeugt sind, das wird uns prägen. Wenn du sagst, dieses Essen ist nicht gut für mich, dann sollte es prägen, was du isst. Ja? Und das, wovon wir wirklich überzeugt sind, das prägt uns, das bestimmt uns. Und wenn du der Bibel glaubst, dass Jesus für uns gestorben, aufgefahren ist in den Himmel, dann soll auch das dein Leben bestimmen. Wir wollen dazu unseren Text anschauen, 1. Petrus Kapitel 1. Wir haben letzte Woche die ersten 12 Verse angeschaut und wir machen jetzt weiter in Vers 13 und lesen zuerst bis Vers 16. 1. Petrus 1, die Verse 13 bis 16. Deshalb, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr in ganzem Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Wir wollen zuerst hier sehen, Hoffnung führt zur Heiligung. Und Heiligung ist so ein Ausdruck, ich glaube, der ist für viele ganz vage. Also, dass Gott das will, das ist irgendwie allen klar, aber was ist damit gemeint? Nun, in dem, was wir eben gelesen haben, Vers 14 erklärt es negativ, nämlich, wo es sagt, als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten. Und ganz wörtlich, das Wort hier, passt euch diesen nicht an, ist, bleibt nicht in dem gleichen Schema. Ja? Bleibt nicht in dem gleichen System drin, sondern werdet verändert. Ich möchte das mal so sagen, Heiligung findet dann statt, wenn ich nicht mehr versuche, mir oder anderen Menschen, sondern Gott zu gefallen. Das ist die Ausrichtung. Er sagte, früher habt ihr in euren Begierden gelebt. Ihr habt einfach das gemacht, was dir gefallen hat. Und er sagte, aber jetzt soll es anders sein. Jetzt soll es ein geheiligtes Leben sein. Und die Veränderung ist, du lebst nicht mehr primär nach deinen Begierden, was dir gefällt, dir zu gefallen, sondern Gott. Und die Motivation dafür ist Gottes Gnade, die er uns erwiesen hat, indem Christus für uns gestorben ist. Und das soll dazu führen, deswegen fängt er an in Vers 13 mit deshalb, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Okay? Nun, wenn du nicht mehr der Bibel so vertraut bist, sagst du, was? Was ist das? Wie macht man das? Okay? Was er meint ist, die Lenden zu umgürten, war ein Ausdruck, den sie damals gebraucht haben, wenn die Männer hauptsächlich auf dem Feld gearbeitet haben, wenn sie gesagt haben, naja, mit diesen Umhängen ist halt ein bisschen schwer, Arbeit zu machen, ich nehme das hoch und stecke den in den Gürtel rein, damit ich mich frei bewegen kann. Und was er hier sagt ist, macht das mit euren Gedanken, dass ihr die zusammengürtet, dass ihr die nicht einfach laufen lasst. Oh, der hat das, das wäre super, wenn ich das auch haben könnte. Oder die ist so und wenn ich das nur auch so hätte. Sondern, dass wir die Gedanken quasi gefangen nehmen und sagen, Gott, was möchtest du? Wie soll ich über diese Situation denken? Wie soll ich hier vorgehen? Und dann sagt er weiter hier, seid nüchtern. Und was er hier meint, ist nicht nur, seid nicht betrunken, das auch, okay? Aber auch seid in den Gedanken nüchtern, seid klar in eurem Denken. Und dann sagt er, wir sollen in den verschiedenen Situationen biblisch klar denken. Denken, was hat Gott für mich alles getan? Wie sehr hat er mich geliebt? Und aus dieser Überlegung heraus, was möchte er, wie soll ich jetzt in dieser Situation reagieren, wie soll ich mich verhalten? Wenn wir geheiligt sind, dann sind wir dieser Sache gewidmet. Und in dem Zusammenhang dann natürlich dem Herrn. So wird auch dieser Ausdruck, seid heilig, wie ich heilig bin, in 3. Mose, von wo es zitiert wird, gebraucht. Wir lesen dazu 3. Mose 19, ich habe das hier auf der Leinwand, die Verse 2 und 4. Dann heißt es, rede zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israels und sage zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Ihr sollt euch nicht zu den Götzen wenden und gegossene Götter sollt ihr euch nicht machen. Ich bin der Herr, euer Gott. Heißt also, heilig hier bedeutete, dass man hingegeben war für den Herrn und dass man nicht diesen Götzendiensten nachgelaufen ist. Und die Bibel gebraucht für diese Beziehung zu dem Herrn auch das Bild der Verlobung. Zum Beispiel 2. Korinther 11, Vers 2, wo es heißt, wo Paulus dann schreibt, ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Das heißt, wenn du Christus als dein Heiland angenommen hast, dann bist du mit Christus verlobt, dann bist du ihm hingegeben. Ja? Und dann ist diese Erwartung von Christus auch, dass wir ihm hingegeben leben und dann sind wir nicht einfach frei zu tun, was wir wollen. Und wir sind in dieser Beziehung. Und man sagte, wenn ich möchte dann, dass ihr heilig seid, wie ich heilig bin. Und wenn du schon länger in der Gemeinde bist, dann hast du sicherlich schon mal gehört, heilig bedeutet abgesondert sein. Von etwas und zu etwas hin. Abgesondert von der Welt und hin zu Gott. Okay? Und dieses hier, dieses Bild, dass er sagt, ihr sollt heilig sein und das ist primär, dass wir ihn kennen und uns für ihn leben. Gott will unsere Heiligung. Er will, dass wir nicht jeder Versuchung hinterherlaufen. Und darum auch dieses Verbot von Götzen. Dass wir nicht all diesem hinterherlaufen, sondern dass wir abgesondert sind für ihn, aufgrund der Gnade, die er uns gegeben hat. Im Alten Testament wird Götzendienst oft mit Ehebruch verglichen. Warum? Weil die Israeliten mit Gott allein nicht zufrieden waren. Sondern sie haben diese Götzen hinzugetan, wo sie dann viele ihrer Lüste ausüben konnten. Okay? Und da ist genau dann das Problem. Dann sind wir eben nicht abgesondert zu ihm, sondern wir leben immer noch so wie eigentlich zuvor auch. Für die eigenen Begierden und nicht für den Herrn. Ohne Gott suchen Menschen nach Zufriedenheit in Beziehungen, Erfolgen, Unterhaltung und bleiben immer leer, weil es nicht endgültig erfüllt. Aber Gott hat uns erwählt und will, dass wir uns auf ihn freuen, auf die Hochzeit des Lammes, wenn wir bei ihm sein werden. Das heißt, Heiligung ist weniger, was ich anhöre, ansehe oder auch anziehe, sondern wem ich gefallen will. Okay? Ich sage nicht, dass es nichts davon ist. Aber ich sage, manchmal für uns Heiligung ist, du darfst das nicht und du darfst das nicht. Okay? Aber Heiligung ist zuerst, wem will ich gefallen? Will ich Gott gefallen? Das hat dann natürlich Auswirkungen auf was ich anschaue. Das hat Auswirkungen auf wie ich mich anziehe. Das hat Auswirkungen auf was ich mir anhöre und wie ich selber rede. Aber der Ausgangspunkt ist ein anderer. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, weil das macht den Unterschied zwischen Werken und zwischen Gnade, zwischen meiner Gerechtigkeit und Christi Gerechtigkeit. Wenn ich dieses als Beziehung verstehe, zu sagen, hier ist Gott. Und ich war am Dienstag mit hingefahren nach Neumarkt, weil die hatten ja den Leben ist mehr Bus letzte Woche. Und da kam jemand und hatte gesagt, ja, wie denkt ihr, dass Gott nur zu uns redet? Ne? Der hat doch, es gibt doch so und so viele Universen und so viele Sterne und was weiß ich nicht alles. Ja? Und einfach zu sagen, ja, Gott hat all dieses gemacht. Und er ist so groß, dass er sich trotzdem um dich kümmert. Dass du ihm nicht egal bist. Und dann zu sagen, diesen Gott, es ist nicht, dass er hinterher war, bestimmt hat, uns verpflichtet hat, wie mit der Peitsche hinter einem steht, zu sagen, du musst dieses tun und du musst jenes lassen. Sondern, der uns geschaffen hat in seinem Ebenbild, der, in dem Sinne sind wir schon was Besonderes, sind nicht wie Steine. Die reagieren nicht, wenn du sie nicht irgendwo hinwirfst. Ja? Aber er wollte uns dann gewinnen, indem er gesagt hat, ich habe euch im Ebenbild geschaffen, ich habe euch erklärt, wozu das alles ist. Wir haben die Erklärung dafür. Gott hat uns sein Wort gegeben. Er sagte, wozu das alles ist. Er hat sich offenbart, wie er ist. Und dann ist er gekommen, hat auf dieser Erde gelebt, ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben und möchte uns gewinnen. Und selbst dann zwingt er keinen. Selbst dann macht er keinen Druck und sagt, jetzt habe ich all das gemacht, jetzt tu du aber. Und er sagte, das ist meine Liebe für dich. Und ich möchte, dass diese Liebe dich gewinnt. Ich möchte, dass du mir folgst. Ich möchte, dass du Gemeinschaft mit mir hast. Und dazu musst du dieses annehmen. Und deswegen ist Heiligung, zuerst seid heilig, wie ich heilig bin, ist dieses, seid zu ihm hingegeben. Und er wird uns dann zeigen, wie sich das auch äußert. Also in Situationen, frage dich einfach, möchte ich, dass mit dem, was ich jetzt gerade vorhabe, mit dem, was ich tue, mit dem, was ich denke, mit dem, was ich sage, dass Gott mich so sieht. Dass ich gerade dabei bin. Und übrigens, er tut es. Weil er ist überall gegenwärtig, er weiß alles, er sieht alles. Okay? Manchmal hast du Sachen vielleicht, wo du sagst, okay, das mache ich, weil die Tür ist zu und keiner sieht mich. Und wenn jetzt jemand die Tür öffnen würde, dann würde ich schnell den Bildschirm löschen, dann würde ich schnell in die Tasche stecken, dann würde ich schnell zuklappen. Ich will nicht, dass andere das mitkriegen. Okay? Dann wissen wir schon, das kann nicht so ganz richtig sein. Okay? Und Gott ist wieder nicht der zu sagen, ich werde jetzt alles kontrollieren. Sondern er ist derjenige, der sagt, ich liebe dich und ich habe alles für dich gegeben. Und wie wollen wir darauf reagieren? Ja, wie Verlobte einander gefallen wollen, so sollen wir Gott gefallen wollen, indem wir uns seine Liebe bewusst machen. Und so, wenn er hier von Heiligung spricht, dann ist das wirklich nicht ein Forderungskatalog, ja. Sondern es ist basierend zu sagen, hier ist, wie Gott ist. Und hier ist, was er für uns getan hat. Und er sagte, nachdem ich all das für dich getan habe, willst du davon weglaufen und dich hiermit zufrieden geben? Okay. Und dass wir uns dieses bewusst machen, sagen, was habe ich alles in ihm, was hat er alles für uns schon getan und was hat er für uns verheißen? Ja? Ich weiß, es gibt immer Ausnahmen, deswegen sind Beispiele immer so ein bisschen begrenzt, aber sagen wir, du hattest gerade eine Einladung und du hattest sie angenommen, du hattest ein wunderbares Essen, mehrere Gänge Menü mit wirklich vom Feinsten und dann sagt jemand anschließend zu dir, boah, weiß nicht, ich habe irgendwie Lust noch auf einen Döner, kommst du mit? Du sagst, nee, ich bin schon voll, ich habe sowas Gutes gerade bekommen. Warum das? Jetzt nicht. Okay? Und ich glaube, das ist eine unheimliche Hilfe, gerade auch für Versuchungen. Egal in welchem Bereich für dich eine Versuchung ist. Okay? Wenn du sagst, ich habe so meine Sorgen und vielleicht bist du versucht zu sagen, ich will die einfach ertränken in Alkohol, in Drogen, in Medikamenten, was auch immer. Okay? Aber wenn du dir bewusst machst, du sagst, wir haben eben von dem Sorgenweitwurf gehört, ja, wenn ich sage, Gott ist da und er kümmert sich um mich und ich kann jetzt mit ihm reden. Okay, so jetzt habe ich die Möglichkeit, versuchen irgendwie all die Sorgen zu vergessen für einen halben Tag, bis ich wieder zu Bewusstsein komme und dann sind sie umso größer. Oder zu sagen, da ist derjenige, der wirklich einen Unterschied in meiner Situation machen kann und ich kann ihm alles sagen und er hat Geduld mit mir und er liebt mich, er hört mir zu und er kann mich führen und zeigen, was ist der Ausweg, dass sie dann sagen, okay, das ist, was mich dann motiviert. Dann ist es die Heiligung, die mich motiviert, nicht den Versuchungen nachzugeben. Nicht, weil dort irgendwie steht, du darfst nicht oder du musst jetzt heilig sein, sondern weil ich geheiligt bin, weil Christus mich für sich ausgesondert hat als sein Kind. So, wir haben einmal dieses, zu sagen, als Kindesgehorsam, passt euch nicht den Begierden an, lebt nicht so wie früher, gebt nicht allem nach, sondern Gott ist heilig, er hat uns berufen, er hat uns eine Beziehung mit sich gegeben, so wollen wir auch leben. Das ist eine Auswirkung der Hoffnung, dass ich für ihn leben will. Das zweite ist die Gottesfurcht. Wir lesen weiter, Verse 17 bis 21. Dort heißt es, und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Gold, Entschuldigung, mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbart worden um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, sodass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Also Hoffnung führt zur Gottesfurcht. Und wir hatten gerade schon Heiligung und jetzt wieder so ein Begriff, der häufig missverstanden wird. Aber wieder erklärt der Zusammenhang, was gemeint ist. In Vers 18 ist es deutlich, er sagt, ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid. Okay? Das heißt, es geht hier nicht darum, gut genug zu sein. Okay? Gottesfurcht in dem Sinne von, werde ich angenommen, bin ich gut genug, wird Gott mich annehmen. Und er sagte, ihr sollt in dieser Gottesfurcht leben, weil ihr schon erlöst worden seid. Das ist schon geschehen. Darum geht es nicht mehr. Gottesfurcht ist keine Furcht, ob man besteht oder nicht, sondern eine Wertschätzung von Gottes Erlösung. Und er erklärt hier, er hat uns nicht erkauft mit irdischen Gütern, sondern mit dem Blut seines eigenen Sohnes. Und einige haben damit heutzutage Schwierigkeiten und sagen, warum so blutig, warum so grausam? Nein, Gott ist nicht grausam, aber er ist gerecht. Der Preis für die Sünde musste bezahlt werden. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Ja, Gott ist ein gerechter Richter, aber er ist auch ein liebender Vater, der sich um uns kümmert und der sich für uns gegeben hat. Und diese Balance, er ist ein gerechter Richter, und er ist ein liebender Vater, soll dazu führen, dass wir uns weder vor Gott verstecken aus Furcht, noch ihn ignorieren. Ja. Und Petrus bezeichnet hier, dass wir die Zeit unserer Fremdlingschaft in Furcht wandeln. Okay. Diese Fremdlingschaft wird nur noch einmal in der Schrift gebraucht. Dieser Ausdruck, und zwar für die Zeit der Israeliten in Ägypten. So wie das nicht ihre Heimat war, ist diese Erde nicht unsere Heimat. Ja? Und wir sollen eben so leben, als schon für unsere himmlische Heimat, für den Vater im Himmel. Wissend, dass Gott unsere Zeit auf Erden bewerten, heißt auch belohnen wird, wollen wir die Zeit nicht vergeuden. Wir sind so kostbar erkauft. Und dann, wenn er hier spricht, ihr seid erlöst worden von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, dann ist dieses eitel nicht als, oh, wir dachten, wir sind so gut, sondern in dem Sinne von verschwendet, unnütz. Und das wollen wir eben nicht tun. Was passiert bei der Prüfung von den Werken der Kinder Gottes, wenn er hier sagte, in Vers 17, ihr ruft den als Vater an, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet. Okay. Da haben viele diese Sorgen, aber es wird erklärt, und zwar in 1. Korinther Kapitel 3, in den Versen 14 und 15, wo es heißt, da heißt es, ne, wie wir, das Fundament ist Christus, und je nachdem, wie wir darauf bauen, Gold, Silber oder kostbare Steine, und dann heißt es weiter, wenn jemand des Werks bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Ja, was dieses Richten der Werke für Gläubige ist, ist, dass es eine Prüfung ist, wird es bestehen oder nicht. Nicht, bin ich gut genug, bin ich gerettet oder nicht, sondern trägt dieses zur Ehre des Herrn bei oder trägt es das nicht bei. Wenn es das nicht tut, dann wird es verbrannt, bleibt nur Asche, bleibt nichts davon übrig. Und Petrus schreibt später, er sagte, diese vergeudete Zeit, davon hatten wir doch früher schon genug gehabt. Wenn wir zu Kapitel 4 schon mal vorwegschauen, wir kommen später nochmal darauf zurück, in ein paar Wochen. 1. Petrus 4, Vers 3, dann sagt er, denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, als ihr wandeltet in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen und unerlaubten Götzendienst. Bevor ich den Herrn kannte, da habe ich doch schon genug für Dinge gelebt, die keinen Bestand haben werden, wo ich nicht an den Herrn gedacht habe, ihn zu ehren. Okay? Er sagte, dann sollen wir jetzt die Zeit auskaufen und ihm gefallen wollen, wissend, Gott wird darauf schauen und er wird das auch wertschätzen. Wir können die Vergangenheit nicht ändern, aber wir müssen die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. Dass sich eine gewisse Zeit so gelebt hat, das ist so, und wir dürfen Gottes Vergebung dafür in Anspruch nehmen. Aber er möchte dann diese Gottesfurcht, von der hier die Rede ist, zu sagen, dass ich jetzt so lebe, zu sagen, Gott sieht es und ich will ihm gefallen, ich will ihn ehren und deswegen will ich jetzt nicht mehr diesen eitlen Wandel weitermachen, sondern auf Christus mein Leben bauen und ihm gefallen. Wenn du Christi Blut für deine Vergehen angenommen hast, dann hat dir Gott schon vergeben. Und wenn wir auch von denen in der Schrift lesen, dann war es nicht, wenn sie ans Ende ihres Lebens kamen, eine Riesenfurcht zu sagen, oh, wie wird Gott mich richten, was wird meine Strafe sein? Wir lesen zum Beispiel von Paulus in 2. Timotheus 4, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt, fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Er schreibt in diesem Brief und sagt, ich weiß, ich werde nicht mehr lange hier auf Erden leben, aber er scheint sich nicht groß zu fürchten. Er sagt, ich weiß, was auf mich wartet. Nicht das furchtbare Gericht, sondern der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Er sagt, naja, das war Paulus. Bei dem ist es ja auch klar. Aber er sagt extra am Ende, nicht nur mir, sondern alle, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Alle, die diese Konzentration auf ihn haben, die einmal sein erstes Kommen liebgewonnen haben, die verstanden haben, wie sehr er uns geliebt hat und die dann sich auch auf seine Wiederkunft freuen, sagt er, auch die dürfen so leben und sich freuen auf die Belohnung, auf den Siegeskranz der Gerechtigkeit. Oder so ausgedrückt, wenn wir hier für den Herrn leben, brauchen wir ihn dort nicht zu fürchten. Gott will nicht, dass wir, diese Gottesfurcht soll nicht, dass wir in ständiger Angst sein, zu sagen, irgendwie, ah, es könnte ungenügend sein. Er könnte groß kritisieren. Für mich immer ein gutes Beispiel ist die Jünger. Als die mit Jesus gewandelt sind. Ich sehe nicht, wie die ständig in Furcht gewesen. Die sind in Furcht gewesen. Zum Beispiel auf dem See Genezareth, als der Herr geschlafen hat. Aber sie hatten jetzt nicht Furcht vor Gott. Sie hatten einen Respekt und sind mit ihm gewandelt, aber nicht so eins, wenn ich jetzt ins falsche Dorf gehe oder wenn ich mit der falschen Person spreche, dann wird das schief gehen und was wird dann der Herr von mir denken, sondern sie sind zuversichtlich gegangen, sie sind ihm gefolgt. Obwohl sie gar nicht alles wussten und auch, obwohl sie nicht alles richtig gemacht haben. Okay? So, Gott versucht hier nicht eine Angst zu kreieren, ja, sondern einfach zu sagen, ich liebe euch und ich möchte das Beste für euch. Und ich möchte es auch gerne belohnen und ich möchte, dass ihr auch so leben wollt. Und dieses sein Opfer für uns soll uns motivieren. Okay? Stell dir vor, du bist eingeladen zu einem guten Freund, zu dessen Hochzeit oder runden Jubiläum oder was auch immer. Okay? Und du willst gerne hingehen. Okay? Was machst du als Vorbereitung? Du denkst dir vielleicht, okay, was ist angebracht, dass ich anziehe? Was kann ich ihm mitbringen? Es ist seine Hochzeit, es ist sein Geburtstag. Ja? Und wenn du jetzt dich für etwas entschieden hast, mitbringen, bist du dann die ganze Zeit beim Hingehen am Grübeln, am Fürchten? Oh, was ist, wenn ihm das nicht gefällt? Was ist, wenn er jetzt böse auf mich wird? Was ist, wenn unsere Freundschaft zu Ende ist? Ich glaube, das wäre schon eine sehr schwache Beziehung gewesen, wenn du so dich fürchtest. Ja, ja, vielleicht war es nicht das idealste Geschenk, aber warum hast du keine Furcht davor? Es ist dein Freund. Ja, ihr habt eine Beziehung und du willst etwas tun, was ihm gefällt. Okay? Gott möchte, dass wir das Gleiche mit ihm haben. Dass wir nicht ständig sind und sagen, oh, was ist, wenn Gott auf einmal böse auf mich wird? Ich habe es ja gut gemeint, aber was ist, wenn es die falsche Farbe war, die ich heute Morgen angezogen habe? Ja, keine Sorge, er liebt dich. Er freut sich, dass du da bist. Er freut sich, dass du auf ihn hörst. Und er freut sich, wenn du für ihn leben möchtest. Wenn du sagst, ich weiß, ich habe die ganze Zeit immer für mich gelebt und immer... Am Samstagabend habe ich dann Party gemacht und dann habe ich es nie Sonntag zum Gottesdienst geschafft. Aber jetzt mache ich das nicht mehr und okay, habe trotzdem vielleicht 10 Minuten verschlafen. Aber immerhin, du bist da. Ja? Und er freut sich ja auch, dass wir das tun sollen. Und das ist, was er hier meint, wenn er davon spricht, dass wir die Zeit unserer Fremdlingschaft in Furcht wandeln sollen. Das ist nicht unsere Heimat, aber Gott sieht es und wir sollen mit dieser Überlegung sein, zu sagen, was gefällt ihm? Und nicht einfach nur, was will ich? Ja, genauso wie mit dem Beispiel, was ich eben gegeben habe, wenn du eingeladen bist, du überlegst nicht, was hätte ich gerne, dass er mir schenkt, ja, sondern was wird ihn erfreuen? Ja, und dass wir so auch mit dem Herrn überlegen. Und dieses eben auch hier, wenn wir überlegen und uns bewusst machen, mit welchem Preis wir erkauft sind. Und dann sagt er ja auch in den Versen 20, 21, was wir schon gelesen hatten, er ist vor Grundlegung der Welt erkannt, aber jetzt am Ende offenbart worden, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn von den Toten auferweckt hat, sodass eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Okay? Dann sagt er, das ist jetzt kundgetan, das war schon immer Gottes Plan und so wollen wir mit dieser Hoffnung auf den Herrn dann auch leben. Wir haben gesehen, Hoffnung führt zur Heiligung, Hoffnung führt zur Gottesfurcht und drittens, Hoffnung führt zur Geschwisterliebe. Die verbleibenden Verse in diesem Kapitel 22 bis 25. Da heißt es, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Die Hoffnung soll also nicht nur unsere Beziehung zu Gott bestimmen, in Heiligung und Gottesfurcht, sondern auch zu den Geschwistern. Durch den Gehorsam gegenüber der Wahrheit brauchen wir keine Liebe mehr vorzutäuschen. Er sagt, ihr habt eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt. Wir sind gereinigt von der Not, die eigenen Lüste, Wünsche, Begierden als Liebe vorzutäuschen. Ja, dass man nett und freundlich zu dem anderen ist, aber im Hinterkopf hat zu sagen, was bringt mir das? So soll es dann unter uns nicht mehr sein. Dass wir die anderen, die Geschwister, die jetzt auch neben dir sitzen, die sollen für uns nicht Mittel sein, damit ich ein besseres Leben führen kann. Sondern diese sind meine Geschwister in dem Sinne von, Gott ist unser Vater und er hat mich endlos geliebt und er liebt die Personen neben mir, vor mir, hinter mir genauso. Ja? Und ich muss mich jetzt nicht mehr vor denen präsentieren, um zu zeigen, dass ich besonders gut bin. Sondern ich darf ihnen von dieser gleichen Hoffnung weitergeben, wovon auch ich lebe. Liebe bedeutet, das Beste für den Nächsten zu suchen. Und woher kommt diese Liebe? Sagt, ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Und in diesem Wort steht in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Dieses, dass ihr zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt worden seid, das ist nicht, ich habe so viel gelernt und ich habe einen gewissen geistlichen Status erreicht und jetzt kann ich plötzlich die anderen lieben. Sondern er sagte, die Liebe Gottes ist in uns hereingegossen worden und wir sollen sie überfließen lassen. Aber wie gelingt das? Wieder ganz, ganz wichtig. Wenn du nur auf die andere Person schaust, führt das nicht unbedingt zur Liebe. Wenn die Liebe abhängig ist von dem Objekt der Liebe, dann ist das Problem unserer Brillen, unserer Sichtweise, dass wir das immer in Perfektion messen und wir sehen so häufig die Flecken, die Probleme, die Mängel. Ja? Aber wenn die Liebe statt davon bestimmt ist zu sagen, wie toll ist das Objekt der Liebe, wie benehmen sich meine Geschwister in der Gemeinde? Wenn ich stattdessen auf den Herrn schaue und sage, wow, wie wunderbar ist deine Liebe. Und du hast mich mit deiner Liebe gefüllt. Du hast alles für mich gegeben. Du bist hingegangen, jetzt eine Stätte für mich zu bereiten. Du hast mir alles, was ich je falsch gedacht, gesagt, getan habe. Du hast mir alles vergeben. Du denkst nicht mehr dran. Du bist nicht mehr böse auf mich. Du hast mich absolut gereinigt. Und ich schaue auf ihn und dann begegne ich jemanden, der vielleicht noch nicht so geheiligt ist, noch nicht so gerundet ist. Und zu sagen, jetzt liebe ich den nicht, weil ich diese Person so anziehend finde, sondern weil Gott mich so mit seiner Liebe gefüllt hat. Das ist, warum Christus uns geliebt hat. Hast du gedacht, er hat uns so geliebt, weil er dich gesehen hat und gesagt hat, oh, mir zergeht das Herz. So eine Person habe ich mein ganzes Leben noch nicht gesehen. Ernsthaft? Also bei mir hat das nicht funktioniert. Er hat uns alle als Sünder gesehen, die gegen ihn gesündigt haben. Warum liebt er uns dann? Weil er Liebe ist. Und warum lieben wir einander? Es steht in der Bibel drin. Weil er uns zuerst geliebt hat. Die Liebe ist nicht bezogen auf das Objekt, sondern auf Christus. Und wenn wir ihn und seine Liebe verstehen, zu sagen, wie kann ich weniger? Weil Gott ist es, der mir zuschaut. Und wenn er sieht, wie ich den anderen ermutige, wie ich den anderen tröste, wie ich mich um die anderen kümmere, dann lächelt er im Himmel, bildlich gesprochen. Er freut sich darüber, weil er sieht, das, was ich in dich hineingegeben habe, das trägt Frucht, das verändert dich. Und das ist, was er hier von uns meint. Wenn wir versuchen, aus eigener Anstrengung Liebe hervorzubringen, wird das nicht gelingen. Wir lesen in Matthäus 7, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von Dornentrauben oder von Disteln Feigen, so bringt jeder gute Baum gute Früchte. Aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Was er hier sagt, ist zu sagen, wir bringen hervor, was drin ist. Und wenn Christi Liebe in mir drin ist, dann kommt das raus. Ja, leider sind wir unvollkommen und es gibt immer Verunreinigungen, die da mit drin sind. Okay? Aber wenn ich versuche, durch das Fleisch, durch Eigenanstrengung, durch mich das besser zu machen, dann bin ich immer noch bei den Dornen und es werden nur Dornen rauskommen und wir pieksen einander die ganze Zeit. Aber wenn Christi Liebe mich erfüllt, wenn der Geist mich bestimmt, dann suche ich das Beste für den anderen. Dann kommt Liebe heraus, weil er es in uns gegeben hat. Sein lebendiges Wort bringt bleibende Frucht hervor. Man sagt hier, alles Fleisch ist wie Gras und vergeht. Das heißt, alles Irdische, das ist, was er hier meint mit allem Fleisch, ja, das vergeht. Aber das Evangelium bringt Geistliches, bringt ewiges Leben hervor. Die ganze Ernte davon werden wir erst in der Ewigkeit sehen. Aber man soll jetzt schon Frucht erkennen. Und als Gläubige sind wir nicht im Wettstreit, wer ist der Schönste von uns oder die Schönste von uns, sondern wir sind gemeinsam ein Blumenstrauß für den Herrn. Okay? Da kommt es nicht darauf an zu sagen, oh, ich war nicht das schönste Rosenblatt. Ich war nur der Grasstängel. Ist egal, aber du gehörst zum Strauß dazu. Okay? Und wenn alle das Gleiche sind, dann ist es plötzlich nicht mehr schön. Okay? Und dass wir dieses verstehen, zu sagen, wir sind nicht im Wettstreit umeinander. Geschwisterliebe kann nicht funktionieren, wenn du ständig versuchst, geistlicher, besser, schöner, evangelistischer, betender als irgendwelche anderen zu sein. Sondern wenn wir sagen, Gott hat uns zusammengestellt, er hat uns geliebt und wir wollen gemeinsam ihn ehren und ihm danken. Nach 2. Korinther 4, Vers 16 sagt er, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch der äußere Mensch aufgerieben wird, so wird der innere doch Tag für Tag erneuert. Und wir sollen uns so erneuern lassen, zu sagen, da ist mir diese Liebe ausgegangen. Ich habe wieder versucht, selber was zu machen. Und Herr, reinige du mich und erneuere du mich wieder. Und zu dieser Erneuerung gehört eben auch die Geschwisterliebe. Und gerade das, hat Jesus gesagt, soll ein Merkmal unter uns Gläubigen sein. Viele von uns kennen Johannes 13, Vers 35. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn wir wirklich auf Christus hoffen, dann soll das diese Merkmale haben. Heiligung. Ich will ihm gefallen. Ich will nicht mehr all den Begierden dieser Welt nachgeben. Ich will nicht einfach nur für Anerkennung, für Erfolg, für Unterhaltung leben, sondern ich habe verstanden, wie sehr mich Gott liebt. Die anderen, die bieten das, um etwas zu bekommen. Aber Gott tut es, weil er das Beste für uns will, weil er Liebe ist. Okay? Dann streben wir nach Gottesfurcht und dann wollen wir auch die Geschwister lieben. Zeigt sich deine Hoffnung auch darin, dass du die Geschwister ermutigst? Oder anders gefragt, kann man an deinem Leben deinen Glauben erkennen? Zeigt sich diese Hoffnung? Indem du die Geschwister liebst und versuchst, Gott zu gefallen, nicht weil wir einen neuen Regelkatalog aufgestellt haben, sondern weil die Liebe Gottes dich prägt. Und darüber wollen wir uns jetzt auch noch Gedanken machen in unserem letzten Lied. Da geht es darum, wo es heißt, wo quasi Christus spricht, mein Leben gab ich hin für dich. Hier ist meine Liebe, das habe ich für dich gegeben. Was ist deine Reaktion? Was gabst du für mich?